Herzlich willkommen zur 9. Predigt aus dem 1. Petrusbrief. Unser Text steht heute am Ende des 2. Kapitels, und zwar in den Versen 18 bis 25. Und die Predigt habe ich überschrieben, wie ihr auf der Folie seht, Berufen zum Leiden für das Gute, warum das möglich sein kann. Wir werden sehen, was das mit dem Thema Ordnung zu tun hat und insbesondere mit dem Thema Unterordnung. Berufen zum Leiden für das Gute, warum das möglich sein kann. Das Thema Berufung ist, glaube ich, so in den letzten Jahren, habe ich so beobachtet, immer irgendwie so Thema oder immer mehr Thema unter uns Christen geworden. Ja, Jesus beruft seine Jünger, sie sollen bei ihm sein und ihm auch nachfolgen. Jesus ruft auch uns als seine Jünger in die Nachfolge, und dann wird auch immer wieder häufig gesprochen über Berufung zum Dienst, ja, zum Missionaren oder zum Pastor oder zu irgendeinem anderen Dienst oder Amt in der Gemeinde. Wer von euch kennt seine Berufung? Oder wer lebt seine Berufung? Könnt ihr euch mal mit auseinandersetzen? Ein anderes Thema. Aber wer von euch hat schon mal die klare Berufung zum Leiden gehört? Eher seltener. Wir werden heute in unserem Text ziemlich herausgefordert. Nicht nur ich beim Predigen dieses Textes, sondern wahrscheinlich auch ihr beim Hören und vor allem auch beim Umsetzen. Schon im letzten Abschnitt, den wir in diesem 2. Kapitel betrachtet hatten, hatten wir so einen schwierigen Text, weil da ging es auch schon um diese Unterordnung. Da war es der Staat, die Regierung, auf die wir hören sollen, den König achten. Damals war es der König, heute ist die Regierung. Und die Frage hatte auch diesen Beigeschmack, die Regierung macht nicht immer alles richtig. Da fällt es einem schon manchmal schwer, sich der Regierung zu unterordnen. Die Regierung ist eine Institution, die über dem Einzelnen steht, die aber Ordnung in das Chaos bringen soll. Es gibt Regierungen, die sind schlimm, aber selbst eine schlimme Diktatur ist immer noch besser als eine Anarchie, da wo Chaos herrscht. Die Regierung hat eigentlich die Aufgabe, eine Gesellschaft vor Chaos zu schützen. Und doch ging es auch in dem Text um eine Freiheit. Eine Freiheit, die wir haben, weil wir mit Christus unterwegs sind. Wir haben nämlich unser eigentliches Bürgerrecht im Himmel. Und so sind wir auf dieser Erde als Gäste und Fremdlinge unterwegs, in dem Wissen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das erfordert ein angemessenes Verhalten. Wenn wir Königskinder sind, sollen wir uns auch benehmen als Königskinder. Von uns wird ein Verhalten erwartet, das diesen Falschaussagen, die über uns Christen in dieser Welt getroffen werden, dass es Lügen straft. Ja, so in den Anfängen des Christentums, da wurden die Christen fälschlicherweise des Kannibalismus beschuldigt oder dass sie Kinder opfern und so. Seltsame Dinge, und anhand des Verhaltens der Christen war deutlich, das stimmt gar nicht. Also beides galt es irgendwie zu vereinen. Auf der einen Seite sich der Regierung zu unterordnen, auf der anderen Seite aber diese Freiheit in Christus. Denn nämlich wo die Regierung und der Wille Gottes in Konflikt geraten, da soll man sich Gott unterordnen. Da haben wir die Freiheit, uns der Regierung zu widersetzen und Gott zu gehorchen. Ganz nach dem Grundsatz, den wir auch im Neuen Testament lesen, Gott sollen wir mehr gehorchen. Heute geht es weiter mit diesem Thema Unterordnung, und zwar eine Stufe tiefer. Petrus denkt hier nämlich von groß nach klein. Man könnte sagen, er beschäftigt sich mit diesem Thema Unterordnung in den verschiedenen Lebensbereichen eines damals durchschnittlichen Christen. Über allem steht Gott. Ihm sollen wir uns unterordnen. Er hat diese Welt geordnet. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, haben wir gehört. Danach kommt die Regierung als ordnungsschaffendes Organ, soll gegen Chaos sein. Und heute geht es um eine nächste Beziehung, die darunter ist. Eine Beziehung, die aus dem Leben damals nicht wegzudenken war. Und eine Beziehung, auf die damals nämlich das gesamte wirtschaftliche System aufgebaut war. Das nächste Mal in meiner Predigt, da wird es auch wieder um Ordnung gehen, eine Stufe drunter, nämlich in der zwischenmenschlichen Beziehung, in einer Ehe, nämlich zwischen Mann und Frau. Ich muss sagen, auch ein sehr spannendes Thema, so mit Unterordnung, Ehe. Ich denke, ihr könnt da auch gespannt sein, genauso wie ich. Ich freue mich auf die Vorbereitung. Aber dieses Thema heute hat Spannungspotenzial genug für sich. Und bei der Beziehung, die wir uns heute anschauen, handelt es sich um ein Verhältnis von Menschen und Menschengruppen, die alles andere als perfekt war und heute auch immer noch ist. Schon auf der Ebene der Regierung kann so viel schief laufen, dass Unterordnung richtig schwer ist und man sich fragt, wo kann ich mich unterordnen, wo muss ich mich Gott mehr unterordnen? Auf der Ebene heute, die wir betrachten, ist noch viel mehr schief gelaufen. Lass uns einfach mal in den Text schauen. Und zwar in 1. Petrus 2, 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Die Predigt heute soll uns herausfordern, auch in schwierigen Beziehungen, wo wir von jemandem abhängig sind, Unterordnung zu leben, mit dem Ziel, dass Gott geehrt wird. Die Predigt soll uns einladen, Jesus nachzufolgen, seinem Musterverhalten nachzuahmen, auch wenn es schwierig wird. Und die Predigt soll uns auch ermutigen, auf Gottes Gnade zu vertrauen, dass er einen gerechten Lohn für uns bereit hat. Unser Text kann heute insofern schwierig für uns sein, dass er an Menschen geschrieben ist, mit denen wir uns gar nicht so wirklich identifizieren können. Ich denke nämlich, dass die wenigsten von euch heute einen Haussklaven haben oder selbst Haussklave sind. Ich hoffe es. Und dieser Text ist aber auch insofern schwierig, weil wir bei dieser Erwähnung eines Haussklaven vielleicht ein anderes Bild haben in unserem inneren Auge, als was der Text vielleicht meint hier. Wir denken vielleicht eher so an die afrikanischen Sklaven in der amerikanischen Geschichte. Es ist ein System gewesen, das auf Rassismus gründete, ein System, das den Sklaven jede Menschenwürde abgesprochen hat. Wir haben vielleicht Menschen vor Augen, die verschleppt worden sind, denen der Weg zur Bildung verwehrt war, Menschen, die auf Plantagen gearbeitet haben und zu Tode gepeitscht worden sind. Oder aber wir haben die moderne Sklaverei vor Augen. Auch das gibt es heute noch. Ich habe einen Bericht gelesen von einer Organisation, die International Labour Organization, kurz die ILO. Ein paar Auszüge möchte ich daraus vorlesen. Die haben im September 2017 Zahlen zum Thema moderne Sklaverei aus dem Jahr 2016 veröffentlicht. 2016 waren 40,3 Millionen Menschen von Zwangsarbeit und Zwangsehen betroffen. Sie werden ausgebeutet, misshandelt und die Waren angesehen. Die ILO schätzt, dass ca. 24,9 Millionen Menschen von Zwangsarbeit und 15,4 Millionen von Zwangsehen betroffen sind. Wo findet diese Sklaverei heutzutage statt? Vor allem im privaten Sektor. Hauswirtschaft, Baugewerbe, Produktion, Landwirtschaft, Fischerei und vor allem auch sexuelle Ausbeutung. Betroffen sind vor allem wer? Frauen und Kinder. 71% der Betroffenen sind Mädchen und Frauen und in der sexuellen Ausbeutung sogar 99%. Die dröseln das alles auf und machen auch deutlich, dass es ein globales Phänomen ist heutzutage. Diese Menschen kommen immer noch von Afrika oder hauptsächlich aus Afrika, Asien und dem pazifischen Raum, aber auch Europa und Zentralasien. Aus den arabischen Staaten hat man keine verlässlichen oder Zahlen. Also da ist es einfach schwierig, da Zahlen zu haben. Und dann gab es diesen Bericht 5 Jahre später und der erschreckte mich noch viel mehr. Innerhalb von 5 Jahren ist diese Zahl angestiegen um 10 Millionen. Also wir haben mehr als 50 Millionen Menschen 2022 gehabt. Und diese moderne Sklaverei, die ist in allen Ländern vertreten. Wir sehen, dieser Text hat es in sich. Wir können uns fragen, wie hat sich ein afrikanischer Sklave damals diesen Text durchgelesen? Mit der Unterordnung, wie passte das zusammen? Ich frage mich, wie ein Christ, der heutzutage in moderner Sklaverei lebt, diesen Text lesen würde. Ich frage mich, wie ein Mensch, der zur Zeit von Petrus den Text gehört hat, wie er das gehört hat. Wie können wir den Text heute hören und wie kann uns dieser Text etwas angehen? Hat er uns etwas zu sagen? Wir stecken doch gar nicht in dieser Situation. Wenn wir uns diesen Text durchlesen, denke ich, ist es hilfreich, uns vor Augen zu führen, wer diese Haussklaven waren, mit denen Petrus hier in Kontakt tritt, denen er diesen Text schreibt. Es gab Dinge damals in der Sklaverei, die gleich waren, wie in der neuesten Geschichte oder auch heute, aber es gibt auch Dinge, die anders waren. Wie wurde man Sklave damals? Entweder man wurde von einer Sklavin geboren, Kriegsgefangenschaft, oder man wurde von seiner eigenen Familie zur Begleichung von Schulden in die sogenannte Schuldsklaverei verkauft. Oder man verkaufte sich selbst aus irgendeinem Grund. Sklavinnen und Sklaven hatten damals auch keine eigenen Rechte auf die eigene Person. Sie konnten von ihren Herren willkürlich und straffrei misshandelt, körperlich gezüchtigt, gefoltert und auch getötet werden. Ein großer Unterschied war aber, damals war Sklaverei nicht verboten. Sie war normal. Und dieses ganze wirtschaftliche System beruhte darauf. Man kannte nichts anderes. Heutzutage ist die Sklaverei verboten. Ich glaube, von so gut wie fast allen Ländern. Weil sie verboten ist, existiert sie aber doch im Schatten. Nicht so offensichtlich, und doch ist sie da. Im Römischen Reich waren ca. 30-40% der Bevölkerung Sklaven. Und ich denke, in den Städten war der Anteil noch höher. Einen Sklaven zu besitzen, hatte etwas mit Status zu tun. In so einem Haushalt der Mittelschicht waren es vielleicht 1-2 Sklaven. In der Oberschicht, die konnten sich 100 und mehr Sklaven leisten. So ein Stadtpräfekt von Rom konnte sich im Jahre 61 nach Christus 400 leisten. Und der kaiserliche Hof, der übertrieb es ein bisschen mit 2.000-3.000. Es war ein Großteil der Bevölkerung, an die Petrus hier schreibt. Sie hatten auch sehr unterschiedliche Aufgaben. Es gab harte Arbeit in der Landwirtschaft, im Bergbau, niedere Arbeiten, aber es gab auch Köche, Sekretäre, Kinderfrauen, Postboten, Reinigungspersonal, Pferdeknechte. Es gab auch die Hauslehrer und sogar Ärzte, die Haussklaven waren. Sklaven, die im Tempeldienst oder im Polizeidienst waren oder die als Gladiatoren ausgebildet worden sind. Sie wurden sehr unterschiedlich behandelt. Hier gibt es diesen einen Hinweis. Es gab die guten Herren und auch die Niederträchtigen, die launischen, die unberechenbaren. Im Griechischen steht hier das Wort Despotes. Es waren regelrechte Despoten im negativen Sinn. Noch ein Unterschied war, es waren nicht Sklaven auf Lebenszeit. Ab 30 hatte man die Möglichkeit der Freilassung. Und bekam so ein Freigelassener, ein Kind, so hatte dieses Kind alle Rechte eines römischen Bürgers. An diese Menschen in diesem System richtet Petrus seinen Brief hier. Ich denke, wir in unserer heutigen Zeit wären sehr schnell dabei, die Sklaven, diese Haussklaven, zum Aufstand aufzurufen. Petrus fordert hier zur Unterordnung auf. Was würde passieren, wenn Petrus hier zu Aufstand und Aufruhr auffordern würde? Das wäre ein Aufruf zu einem radikalen Umsturz des damaligen gesamten Wirtschaftssystems. Das römische Imperium hätte dieses junge, kleine Christentum sofort zerstört, niedergeschlagen. Petrus empfiehlt hier einen anderen Weg, den Weg der Unterordnung. Das Gegenteil. Und zwar nicht nur den guten und den milden Herren, sondern auch den verkehrten und launischen. Wie sollen sie es tun? In aller Furcht. Gemeint ist nicht die Furcht vor diesen Herren, sondern gemeint ist hier die Ehrfurcht vor Gott. Der Respekt vor Gott. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist und Systeme in dieser Welt etabliert, die nicht perfekt sind. Und das ist sicherlich ein System gewesen, das Gott sich nicht ausgedacht hat mit der Unterordnung oder auf diese Art und Weise. Und trotzdem ist eine Ordnung immer noch besser als keine Ordnung. Gott steht hier an höchster Stelle. Und ihm soll auch ein Haussklave von damals mehr gehorchen als seinem irdischen Herrn. Und dann konnten zwei Fälle eintreten. Ein Haussklave konnte einen Fehler begehen und dann hatte er mit Strafe zu rechnen. Ja, wenn man sich daneben benimmt, muss man mit Strafe rechnen. Das ist heutzutage auch noch so. Irgendwo muss es Konsequenzen haben. Aber dann konnte auch dieser Fall eintreten, dass dieser Haussklave etwas Gutes getan hat und dafür eine Strafe bekommen hat. Das ist doch unfair. Ich habe doch nichts gemacht. Im Gegenteil, ich habe etwas Gutes gemacht. Wer von euch hat schon mal in die Richtung gedacht? Wer ist schon mal unfair behandelt worden? Etwas Gutes gemacht und etwas, eine Strafe dafür bekommen. Unsere natürliche, menschliche Reaktion ist dieses Aufbegehren, für sein Recht kämpfen und sich zu beschweren. Und ich denke, dass wir heutzutage in Systemen leben, wo wir das Recht dazu haben. Ja, wenn ein Vertrag besteht zwischen unserem Arbeitgeber und uns, dann hat sich auch der Arbeitgeber daran zu halten. Wenn er es nicht tut, haben wir die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen. Aber was ist, wenn wir in einem System drin sind? Wenn wir zum Beispiel in einem anderen Land leben, wo es nicht solche Gesetze gibt wie in unserem Land. Oder wenn sich die politische Situation in eine Situation verwandelt und verändert, wie wir sie vielleicht früher mal hatten. Was ist, wenn es ein System ist, das du nicht mit einem Fingerschnipsen ändern kannst, wo du nicht für dein Recht einstehen kannst? Das Verhalten, zu dem Petrus hier auffordert und auch herausfordert, ist Unterordnung. Das Ertragen von ungerechtem Leid. Nicht irgendein Leid, sondern das Leid um Christi Willen. Es gibt verschiedene Arten von Leid. Das Leid, das Petrus hier meint, ist, in verschiedenen Übersetzungen heißt es hier, im Gedanken an Gott, wegen des Gewissens vor Gott oder weil wir im Gewissen an Gott gebunden sind. Oder weil man entschlossen ist, Gott treu zu bleiben und deshalb Leid erfährt. Dann wird Unterordnung hier gefordert. Es geht also um Leid, das einem zugefügt wird, als Strafe für etwas Gutes, das man getan hat. Und dieses Gute stand im Gegensatz zu dem, was dieser Herr verlangte, aber es stand im Einklang mit dem, was Gott verlangt. Also dieser Haussklave war in dieser Situation, Gott möchte etwas anderes, als dieser Herr über einen wollte. Ich habe überlegt, ob es Beispiele in der Bibel gibt. Da habe ich letzte Woche Sonntag war es, gedacht. Da hatten wir in der Teenie Daniel uns näher angeschaut. Daniel und seine Freunde. Daniel und seine Freunde kommen als Sklaven an den Königshof eines Königs, der nicht diesen Gott Israels verehrte. Und da waren diese Konflikte vorprogrammiert. Von diesen jungen Männern wurde zum Beispiel erwartet, dass sie Speisen und Getränke aßen, von denen Gott gesagt hatte, die sollt ihr nicht essen. Was war die Grundhaltung von diesen jungen Männern? Sie wollten dem König dienen, aber sie wollten Gott noch mehr dienen. Gottes Gebote standen über den menschlichen Geboten. Und Daniels Freunde waren auch bereit, in den Feuerofen zu gehen. Sie wollten dieses Standbild, das der König Nebuchadnezzar aufrichten ließ, nicht anbeten. Und auch Daniel war später bereit, in die Löwengrube zu gehen. Er war bereit, dieses Gebot des Königs Darius zu missachten. Das besagte, in einem bestimmten Zeitraum dürft ihr nur vom König etwas bitten. Und Daniel ist das Gebet zu Gott so wichtig und er macht es weiterhin, dreimal am Tag. Diese Männer waren die besten Diener des Königreichs, aber sie waren sich immer bewusst, dass sie Gott mehr gehorchen sollten. Dass Gott auch über diesem König dieses Weltreichs stand. Diesem König fühlten sie sich mehr verpflichtet und sie waren bereit, dieses ungerechte Leid auf sich zu nehmen. Unser Predigttitel enthält ja diese Frage, warum ist das möglich, dass man ungerechtes Leid um Gottes Willen aushalten kann und sich da unterordnen kann? Die erste Antwort steckt in dem griechischen Wort charis. Es steckt am Anfang des Vers 19 und am Ende von Vers 20. Es ist Gnade bei Gott. In den anderen Bibelübersetzungen heißt es, dass es ein Gottesgeschenk oder es verdient Anerkennung von Gott. Was ist das für ein tolles Geschenk? Wer von euch hat es schon mal sich zum Geburtstag gewünscht, dass man für zu Unrecht bestraft wird? Ich denke, kaum einer von uns. Ich denke, es wird deutlicher, wenn man diese Gnade, diese Anerkennung, diese Charis im Gegensatz zu dem Ruhm sieht, den man ja nicht bekommt, wenn man einen Fehler gemacht hat und Strafe bekommt. Da kann man sich doch nicht für rühmen. Wir kennen dieses Prinzip. Gutes Verhalten muss belohnt werden, schlechtes Verhalten bestraft werden. Jetzt haben wir diesen Haussklaven, der ungerechterweise bestraft worden ist für Gutes, weil er etwas getan hat, was Gott gefällt. Und Petrus möchte hier versichern, Gott sieht das Gute. Und Gott sieht diese Ungerechtigkeit. Und Gott vergisst seinen Nachfolger nicht. Gott wird das Gute belohnen. Wenn dieser böse Hausherr das nicht belohnt, Gott wird es belohnen. Gott wird ihn beschenken und Gott wird auch mit ihm sein. Genau das haben wir in den Geschichten von Daniel gesehen. Gottes Geist war mit diesen jungen Männern. Gott ist mit den Freunden im Feuerofen und Gott hält den Löwen das Maul zu, sodass sie Daniel keinen Schaden hinzufügen können. Daniels Name war in seinem Leben Programm. Gott ist mächtig und Gott richtet. Daniel überlässt das Gericht Gott. Daniel ist treu dem König gegenüber, aber Gott noch viel mehr. Und da, wo die Treue zu Gott und die Treue zum König in Konflikt zueinander geraten, da entscheidet sich Daniel, ich bin Gott mehr gehorsam. Ich möchte Gott treu sein. Kommen wir zu dem zweiten Grund, warum das möglich sein kann. Wir sehen es in den Versen 21 bis 24. Hier geht es darum, dass wir dazu berufen sind. Petrus zitiert hier wieder mal aus dem Alten Testament. Kommen euch diese Sätze, diese Halbsätze bekannt vor? Petrus zitiert aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Jesus, der König aller Könige, der wird Mensch. Ein Mensch wie wir, um uns zu zeigen, wie Menschsein geht. Er lebt vor, wie Gott sich das gedacht hat. Er lebt vor, wie man Gott gehorchen soll. Und er tut das alles für uns. Schauen wir uns mal an, was Jesus getan hat. Er hat keine Sünde getan. Auch das, was er redete, war immer korrekt. Er verfluchte nicht und er drohte auch nicht. Das lesen wir in Jesaja 53, 9b. Da heißt es, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Jesus schmähte nicht und drohte nicht. In Jesaja 53, Vers 7. Er machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumpf ist vor seinem Scherern, und er machte seinen Mund nicht auf. Und dann sehen wir, wie sich Jesus dem übergibt, der gerecht ist. In Jesaja 53. Und in den Versen 3, 5, 7, 11 und 12, da wird deutlich, dass Jesus der verachtetste Mensch überhaupt war. Verlassen von allen Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, misshandelt. Der Gerechte, der wird den vielen zur Gerechtigkeit helfen, um die Sünden auf sich selbst zu laden. Er schüttet seine Seele aus in den Tod und lässt sich zu den Verbrechern zählen. Er hat keine Sünde getan und ist ein Fürsprecher für Verbrecher. Und in 5b heißt es, was dieses Leiden bewirkte. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus liefert uns hier ein Beispiel. Er ist vorangegangen. Er hat Spuren hinterlassen. Können wir seinem Beispiel folgen? Können wir seine Spuren ausfüllen? Sind die nicht viel zu groß für uns? Gott traut es uns zu. Jesus ist nämlich der Hirte, der vorangeht. Er ist der Hirte, der die verlorenen Schafe sucht. Und dieser letzte Vers in unserem Kapitel macht es auch deutlich und hat auch diese Parallele zu Jesaja 53. Jesus ist dieser Hirte, zu dem wir immer wieder zurückkommen dürfen, nachdem wir uns verirrt haben, nachdem wir uns irgendwo festgefahren haben, nachdem wir orientierungslos durch diese Zeit gelaufen sind. Er ist nicht nur der Hirte, sondern auch der Aufseher, Luther übersetzt mit Bischof, andere mit Beschützer. Er ist der, der auf uns aufpasst, uns behütet. Wie kann das, was Petrus hier an Haussklaven schreibt, für uns heute hilfreich sein? Ich denke, dass es nicht ausreicht, dieses Verhältnis auf uns als Arbeitnehmer und unserem Chef umzumünzen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es heute Arbeitsverträge gibt. Bei dem Verhältnis Hausherr und Haussklave, da gab es ein Machtgefälle, dem der Sklave ausgesetzt war, an dem er nichts ändern konnte. Er konnte aber trotz allem seinem Herrn respektieren. Und auch dann, wenn er zu Unrecht leiden musste, weil er Gott mehr gehorchen wollte. Auch wir leben heutzutage in verschiedenen Machtgefällen. Und so ein Machtgefälle ist an und für sich nicht unbedingt etwas Gutes oder etwas Böses. Es gibt verschiedene Machtgefälle. Ja, wir hatten die Regierung und der Bürger, der Chef und der Arbeiter, Eltern und Kinder, da besteht auch ein Machtgefälle. Oder ein Lehrer und ein Schüler. Oder in der Gemeinde gibt es auch immer wieder Machtgefälle. Und in der Bibel gibt es immer dieses Bild der Hirte und die Schafe. Einer, der führt und einer und die, die folgen. Überall, wo es ein Machtgefälle gibt, besteht die Möglichkeit, dass die Macht missbraucht wird, dass Leid geschieht, dass Ungerechtigkeit passiert. Ungerechtigkeit ist so ein Beziehungsbegriff. Wenn zwei Parteien nicht im richtigen Verhältnis zueinander stehen, wenn da etwas aus dem Lot gerät. Petrus fordert hier zur Unterordnung auf. zu einem richtigen Verhältnis, zu einem gerechten Verhältnis. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns den gerechten Lohn geben wird, wenn Menschen in uns versagen, wenn wir in Machtstrukturen leben, die uns nicht für das belohnen, was uns zusteht. So wie es bei Daniel oder auch bei Jesus war. Ich möchte uns heute dazu auffordern, zur Unterordnung und Treue, vor allem gegenüber Gott, damit Gott geehrt wird. Wir können in Konflikt mit menschlichen Systemen geraten, wenn sie gegen Gott und Gottes Gebote sind. Ich möchte uns aber auch einladen, Jesus nachzufolgen, Jesu Beispiel zu folgen, auch wenn es schwierig wird, uns zu Gott zu halten. Ich möchte uns ermutigen, auf Gottes Gnade zu vertrauen, weil er den gerechten Lohn für uns bereithält. Amen.